uns aus Weihnachten noch nicht ganz entlassen. Denn noch ist es etwas gewesen, was mich festgehalten hat. Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Vielleicht könnte ich den Titel der Predigt so wählen: Gottes Gebote sind nicht schwer. Ob das alle Christen glauben? Was meint ihr? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass viele Christen damit ringen. Sie hören diese Worte zwar, aber glauben sie nicht wirklich, weil eigentlich alle Predigt und alles, was man hört, da heißt es doch, allein schon mit der Frage, wie oft hast du in der Bibel in der Woche gelesen, kann man alle Christen schon auf die Knie bringen. Wie viel hast du gebetet in der letzten Woche? Und schon gehen die Köpfe nach unten. Lord, not very much. It should have been more. Warum sind Gottes Gebote nicht schwer? Darüber möchte ich mit euch sprechen. Und dazu lesen wir, übrigens hier liegen vorne noch so ein paar Konzepte, wer sowas gerne mitverfolgen möchte. Unser Haupttext wird sein die Geschichte Jesu im Tempel. Ihr kennt die, als er 12 Jahre alt war. Aber vorher, ganz kurz einmal angeschaut, Galater 4, Vers 4, können wir eigentlich alle auswendig sagen: Als die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren und dem Gesetz unterworfen. Das möchte ich gerne heute einmal auslegen. Was heißt das eigentlich? Und dazu gehört dann noch die andere Stelle aus Philipper Kapitel 2. Ich habe geschrieben, chapter 2, Philippians 4, 7b to 8a. Also, Kapitel 2, 7b, nur das interessiert mich jetzt. Er ging ganz in menschliches Wesen ein und wurde in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam. Im Hebräerbrief heißt es auch, er hat an seinem Leib gehorsam gelernt. Was bedeutet das? Und wir werden sehen, dass da eine Revolution hintersteckt. This thing is very revolutionary, that God himself lowered himself under the law that he made. Aber zuerst einmal ein paar Gedanken über das Verwundern. In diesem Kapitel, wir gucken einmal Vers 18, 2, Vers 18, Lukas. Wir sind jetzt im Lukas-Evangelium und werden da auch bleiben. Lukas Kapitel 2, Vers 18, da heißt es, und alle, die es hörten, verwunderten sich. All who heard it marveled at it. Vers 33, die beiden Eltern Jesu verwunderten sich. Und Vers 47, und alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis, wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Dieses Kapitel 2, Lukas, ist das Kapitel des Wunderns. Ich wünschte mir, dass wir, so wie ich mir wünschte, dass alle Eheleute bis ins Alter in der ersten Liebe bleiben, und so wir mit dem im Leben mit Jesus in der ersten Liebe bleiben und so wir, auch wenn wir lange mit Jesus schon gehen, uns immer noch wundern können. Kannst du dich noch wundern über die Dinge Gottes? Wirklich staunen, dich verwundern. Johannes Calvin, einer der Reformatoren, sagte, der wandelt recht im Wort Gottes, der nicht aufhört zu staunen. If you stop marveling, you do not think great of our God. You think he's a small God. cannot marvel anymore. But we have to. We should marvel every day. Und Martin Luther sagt, denn das ist des Glaubens eigenste Art. Je fester einer glaubt, desto mehr verwundert er sich darob und desto fröhlicher wird er darüber. Wir Prediger haben es da etwas leichter. Denn wir machen uns Gedanken über Predigten, über Dinge, die wir der Gemeinde sagen können. Und deshalb kommen wir aus dem Staunen nicht heraus. Ich versuche euch anzustecken mit dem Staunen, mit dem Verwundern. Schauen wir uns mal diesen Text an und lesen ihn einfach. Mal so ganz langsam, lasst den Text auf euch wirken. We're now turning to Luke chapter 2 from verse 41 to the end. Nein, ich sage das jetzt in Deutsch. Ach so, Kapitel 2 von Vers 41. Lukas 2 von Vers 41. Seine Eltern pflegten aber alle Jahre zum Passafest nach Jerusalem zu wandern. Als er nun 12 Jahre alt geworden war und sie wie gewöhnlich zur Festzeit hinaufgezogen waren, blieb, als sie die Festtage dort zugebracht hatten und sie sich auf den Heimweg machten, der Knabe Jesus in Jerusalem zurück, ohne dass seine Eltern es bemerkten. In der Meinung, er befinde sich unter der Reisegesellschaft, gingen sie eine Tagereise weit und suchten ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach 3 Tagen endlich fanden sie ihn, wie er im Tempel mitten unter den Lehrern saß und ihnen zuhörte und auch Fragen an sie richtete. Und alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Als sie ihn dort erblickten, wurden sie betroffen. Und seine Mutter sagte zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Bedenke doch, dein Vater und ich suchen dich mit Angst. Da antwortete er ihnen: Wie habt ihr mich nur suchen können? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Sie verstanden aber das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Er kehrte dann mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Jesus aber nahm zu an Weisheit, an Größe und Gnade bei Gott und bei den Menschen. Gucken wir uns ganz kurz den Text einmal an und ein paar Dinge. Als Jesus 12 Jahre alt geworden war, ich denke, das ist ziemlich bekannt, in jüdischen Leben ist das 12. Jahr bei den Jungen der Moment, wo sie ein Erwachsener werden. Man nennt das Bar Mitzwa. Das ist die Bar Mitzwa, richtig. Bei den Jungen mit 12, bei den Mädchen mit 11 Jahren, dann sind sie religionsmündig. Sie sind in der Lage, an Versammlungen in der Synagoge teilzunehmen. Sie können aus den Schriftrollen vorlesen und so weiter, werden wie Erwachsene dann auch betrachtet. Das heißt also, Jesus war mit seinen Eltern all die Jahre in Jerusalem. Aber jetzt war er ein Bar Mitzwa. Bar Mitzwa ist die Handlung und ein Bar Mitzwa ist der Mensch. Jesus war ein Bar Mitzwa. Er konnte jetzt mitreden und wie wir aus dieser Geschichte gesehen haben, tat er das ja dann auch. Das Zweite, diese Geschichte mit dem Suchen und Finden ist einfach köstlich. Man muss sich das so vorstellen, das war die Familie, direkt eben Maria und Josef, eigentlich hatten sie ja nur Jesus, ne? Obwohl, kann sein, dass da schon ein paar Kinder mit dazugekommen waren, vielleicht, ja. Auf jeden Fall war es auch eine große Gesellschaft. Und man ist damals in großen Gruppen gezogen, einfach zum Schutz auch vor und miteinander. Auf jeden Fall, die Eltern gehen zurück und bemerken überhaupt nicht, dass Jesus nicht da war. Er war verloren gegangen. ich dachte auch so, wie ist das manchmal, wenn uns Jesus verloren geht? Wo ist er? Herr, wo bist du? Und wir wissen, wo wir ihn finden können. Wo nämlich? Beim Vater. Und wenn wir den Vater verloren haben, wo können wir ihn finden? Bei Jesus. Jesus und der Vater helfen einander, dass wir in beiden sind. Es ist interessant, sie mussten 3 Tage suchen. Hast du schon mal nach etwas 3 Tage lang gesucht? Richtig aktiv gesucht. Also ich habe schon mal 3 Tage lang eine Sache, neulich sagte eine Frau, die hatte gerade eine teure Brille bekommen, vor ein paar Wochen. Herr Finkbeck, ich habe meine Brille verloren. Ich habe gesagt, Frau Beckmann, suchen Sie weiter, Sie werden die finden. Und gestern Morgen, als es im Geschäft ging, Herr Finkbeck, ich habe meine Brille wiedergefunden. Ne? Also bei mir ist das oft so, ich warte dann irgendwie ein paar Tage und dann findet man das. Aber die haben nach Jesus 3 Tage lang richtig gesucht. Gab noch kein Internet, keine Smartphones, kein GPS. Wo war Jesus? Aber sie fanden ihn. Im Tempel, wo er saß und zuhörte und Fragen an sie richtete. Aber da kommen wir gleich noch drauf zurück. Verstand und Verständnis, das finde ich auch hier sehr wichtig. Sie staunten über sein Verständnis. Und später heißt es dann aber, Jesu Eltern, sie verstanden aber das Wort nicht. Gott hat uns einen Verstand gegeben. Manche werden sagen, gebrauchen wir ihn auch. Man kann auch seinen Verstand gebrauchen und trotzdem nicht zum Verständnis kommen. Ich frage mich immer, und mir ist es wichtig, Wieland sei nicht nur ein Mensch, der nachdenkt, sondern der dann auch zu den Dingen findet, um die es wirklich geht. Es gibt manche Menschen, die denken viel nach, treffen bestimmte Schlüsse. Ich sage mal ein Beispiel, im Alten Testament steht, eine Frau soll keine Männerkleider tragen. Aha, dann machen sie ihren Verstand dort fest und sagen, weil das da steht, darf eine Frau heute keine Hosen tragen. Dann ist ihr Verstand eingefroren auf dieser einen vermeintlichen Erkenntnis. Anstatt weiterzudenken, weiterzufragen, wie ist das wirklich? Und das ist eine Kunst. Ich sage nicht, dass ich die beherrsche, aber ich sage, ich möchte verstehen. Ich möchte die Dinge verstehen. Ich möchte den Ukraine-Konflikt verstehen. Ich möchte den Nahost-Konflikt verstehen. Ich möchte Putin verstehen. Ich möchte auch Obama verstehen, obwohl mir das sehr schwer fällt im Moment. Ich möchte viele Dinge gerne verstehen und ich bete, dass Gott mir das richtige Verständnis gibt. So, das waren wichtige Dinge, die ich einfach mal aus dem Text gezogen habe. Auf das andere kommen wir gleich. Und zwar nehmen wir einmal den wichtigsten Vers. Da brauchen wir nicht diskutieren, der ist ganz klar. Jesus sagt zu ihnen, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Jesus war gehorsam, reist mit seinen Eltern nach Jerusalem, freut sich tierisch, dass er die Bar Mitzwa bekommt. Anschließend macht er gleich davon Gebrauch. Wie ein Erwachsener blieb er einfach dort und die Eltern reisten ab und wussten nicht, dass er nicht dabei war. Jesus war im Haus seines Vaters. Diese Antwort Jesu ist der Dreh- und Angelpunkt nicht nur dieser Begebenheit, sondern des ganzen Evangeliums. Dort zu sein, wo mein Vater ist. Wir kommen gleich wieder darauf zurück. Ich möchte 2 ganz wichtige Dinge mit euch jetzt besprechen. Das ist der Grund meiner Predigt. 2 wichtige Dinge. Und das erste ist die Voraussetzung zum zweiten. Aber auf das zweite kommt es dann wirklich an. So, der erste Punkt heißt, in Jesus stellt sich Gott selbst der Forderung des ganzen Gesetzes. Wir lesen so einfach, Jesus hat sich dem Gesetz unterworfen. Aber wir wissen doch auch, dass Jesus, wie genannt wurde, Jesus heißt Gott ist Hilfe. Und was war der zweite Name? Immanuel. Stimmt's? Was heißt das? Gott ist mit uns. Gott war mit Jesus und Gott war in Jesus. 2. Korinther 5. Und Gott war in Christus und versöhnte die ganze Welt mit sich selbst. Wenn Jesus gehorsam war seinen Eltern, dann war Gott in ihm gehorsam seinen Eltern. Wenn Jesus das Gesetz hielt und dem Gesetz unterworfen war, dann unterwarf sich auch Gott, der Vater, in Christus, denn Christus handelte aus dem Willen und dem Denken und dem Herzen des Vaters. In Christus unterwirft sich der Vater, der allmächtige Herrscher des Universums, selbst dem Gesetz, das er geschaffen hat. You have to think about that. Darüber müssen wir wirklich nachdenken. Und das möchte ich gerne mit euch. Jesus gehörte nicht sich selbst. Er wurde wirklich untertan. Und in ihm Gott. Seinen Eltern. Er war gehorsam, ging mit seinen Eltern nach Jerusalem. Er war gehorsam, empfing die Bar Mitzwa. Und dann war er aber gehorsam seinem Vater im Himmel. Und er war dort, wo sein Vater war. Und das ist der wichtigste Gehorsam. Danach wurde er wieder seinen Eltern gehorsam und reiste mit ihnen zurück, als wenn nichts geschehen wäre. Und ordnete sich unter. Was für ein Geheimnis. Jesus gehörte nicht selbst, er wurde untertan seinen Eltern. Er war untertan den religiösen Führern. Er war untertan der Tora, dem Gesetz. Er war untertan der römischen Besatzungsmacht, dem König Herodes und dem Kaiser in Rom. Er war untertan. Er ordnete sich allem unter. Er wurde gehorsam. In dieser Tora zu leben, die Tora waren die ersten 5 Bücher Mose und dann auch die Propheten. Diese Tora zu lernen und in der Tora zu leben, war harte Arbeit. Wir müssen davon ausgehen, dass Jesus große Teile der ersten 5 Bücher Mose auswendig wusste. Die Kinder sind damals darin geschult worden. Jeden Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr war eine Zeit, in der man im Gesetz lebte und versuchte, das Gesetz zu halten. All das hat Jesus mitgemacht. Es gab da keine Abkürzung. Es war harte Arbeit in der Tora zu leben. Und diese Selbsterfahrung vollzog sich in einem umfangreichen Lernprozess unter menschlichen Bedingungen. Dabei schauen wir einmal auf Josef. Von Josef wird ja besonders im Matthäus-Evangelium einiges gesagt. Er war gerecht. Josef, der Vater Jesu, hatte eine große Schriftkenntnis. Er gehörte auch zum religiösen Adel. Aber interessant, als er mit Maria zusammen war und Maria schwanger war und einen Sohn bekam, hätte er sie an den Pranger stellen können. Er hätte es machen können wie die Pharisäer und dann wäre sie gesteinigt worden. Dann hätte er dem Gesetz Genüge geleistet. Das tat er nicht. Er blieb bei ihr und stand zu ihr und er trug den Spott der damaligen Zeit. Das heißt, Josef, der Vater Jesu, lebte auch das Gesetz, aber er legte es barmherzig aus. Er kannte das Gesetz, aber er nahm es nicht wörtlich, sondern er verstand den Sinn dahinter und er legte es barmherzig aus. Und darin war er mit seinem Vater eins. Im Leib seines Sohnes lernt Gott jenes Gesetz leben, das er selbst als Lebensgrundlage für uns Menschen gelegt hatte. In Jesus lernte Gott, der Vater, die Härte des Gesetzes kennen und die Forderung. Er lernte kennen die vielen unterschiedlichen Interpretationen der religiösen Führer. Aber dann lernte Jesus die tiefe Bedeutung der Gebote und ihre eigentliche barmherzige Bedeutung kennen. Wir werden das gleich sehen. Mein Punkt ist jetzt immer noch der, Jesus war untertan unter dem ganzen Gesetz. Aber während er sich allem unterordnete, hinterfragte er das auch, was bedeutet das? Was bedeutet das Sabbatgebot? Was bedeutet es zum Beispiel, dass das Salböl für die Salbung der Priester oder für den Leuchter, wie das Öl hergestellt wurde, was bedeutete es? Kam es nur darauf an, das Öl in der richtigen Weise zu mischen? Oder war die Bedeutung dahinter, dass Gott einen Unterschied machen wollte zwischen dem heiligen Öl und dem anderen Öl? Nicht, dass das andere Öl weniger wert war, aber Gott wollte, dass wir einen Unterschied machen zwischen den weltlichen und den göttlichen Dingen. Und so lernte Jesus die Bedeutung des Gesetzes kennen. Er lebte in den Geboten und Anweisungen. Er lebte die rituellen Bestimmungen, die Feste und die Feiertage. Er lernte die Bundesschlüsse kennen, Noah, den Noah-Bund, den Abraham-Bund, den Mose-Bund, den Nehemia-Bund. Alle diese Dinge lernte er kennen. Und wir schauen uns nochmal den 46. Vers an. Das ist für mich auch ein Dreh- und Angelpunkt. Er saß unter den Lehrern und hörte ihnen zu. Wie wenig hören wir manchmal zu. Wir meinen, wir wären Wissende und plappern wie die Heiden und reden daher und wissen gar nicht, was wir sagen. Anstatt zuzuhören, im Gespräch mit einem Menschen, der Sorgen hat, ihm erstmal zuzuhören, nicht gleich immer alle Antworten wissen. To listen. Im Englischen gibt es zwei Worte, to listen and to hear. Very often we are hearing, but not listening. Im Deutschen gibt es dafür die Worte hören und zuhören. Zuhören is listening. Hören is hearing. Okay. Also, Jesus saß und hörte ihnen zu und richtete Fragen an sie. Ich möchte nie verlieren, Fragen zu stellen. Wirklich zu überlegen, ist das wirklich so? Warum glauben Mennoniten so und so? Warum glaubt ein Katholik so und so? Was geht in diesem Katholiken vor? Was spürt er? Wie ist er dahin gekommen? Ich möchte mich bewahren, zu schnell zu verurteilen und zu richten. Lieber erstmal zuhören und fragen. Das sind Dinge, die Jesus getan hat. Ich glaube, dass Jesus in diesen ersten 12 Jahren, ja, in den ersten 30 Jahren, bevor er dann wirklich auftrat, zuhörte und nochmal zuhörte, fragte, hinterfragte, meditierte: Vater, wie ist das gemeint? So, wenn wir das jetzt alles verstanden haben, dann kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt heißt nämlich so: Der erste noch einmal. In Jesus stellt sich Gott selbst der Forderung des ganzen Gesetzes. Der zweite Punkt. Im Vater und durch den Vater entdeckt und erfährt Jesus, worum es letztlich mit den Geboten und mit Gottes Willen für uns Menschen ging. Was steckt hinter den Geboten? Die Gebote lesen und auswendig lernen ist eins, aber was bezweckte Gott damit? Und da müssen wir uns einfach die Namen Jesu mal anschauen. Zum Beispiel Jesus heißt Gottes Hilfe. Wenn Gott uns hilft und für uns Menschen da ist, wenn Jesus bedeutet, in Jesus hilft uns Gott, wie kann er dann gleichzeitig einen Haufen Gebote aufladen, die kein Mensch tragen kann? Da stimmt doch was nicht. Und wenn Gott Immanuel zu Jesus sagt, Gott ist mit uns, dann hat er doch etwas anderes vor, als zu sagen, hier ist Gott, lieber Wieland, du bist hier unten und sieh mal zu, dass du alle diese Gebote hältst. Ne? Jetzt hast du das nicht gehalten und jetzt hast du das nicht gehalten und jetzt hast du den Fehler gemacht. Du warst böse zu deiner Frau, du hast deinen Kindern nicht bei der Arbeit geholfen und so weiter. Und Gott ist dort. Nein, wenn Gott sagt, ich will mit euch sein, dann ist sein Ziel doch, dass er uns in Gemeinschaft mit ihm haben möchte. Und aus dieser Gemeinschaft können wir dann einfach leben und werden dann auch die Dinge anders machen, als wir sie machen würden, wenn wir nicht aus Gottes Gnade leben würden. Seht ihr, Jesus war auf einmal nicht bei seinen Eltern, sondern er war im Tempel, er war in dem Moment nicht gehorsam, stimmt's? Er unterlief das vierte Gebot. Sohn, was hast du gemacht? Du warst nicht gehorsam, du bist hier geblieben, wir haben dich die ganze Zeit gesucht. Jesus hätte zumindest sagen können, Mama und Papa, entschuldigt bitte, es tut mir so leid, dass ich euch verletzt habe, aber schaut mal. Nein, in dem Moment war er ganz Jesus. Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Das war auch Gehorsam, aber es war göttlicher Gehorsam. In all dem, in dem ganzen Gesetz entdeckt Jesus die tiefe Liebe seines Vaters zu den Menschen. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, nicht verdammt. Gott will die Welt retten und sie nicht beladen mit einem Haufen von Geboten, die kein Mensch helfen kann. Und Gott, der Vater, ist der eigentliche Menschenfreund. In Titus 3, Vers 4 heißt es, als aber die Menschenfreundlichkeit, die Philanthropie Gottes, die Menschenfreundlichkeit Gottes offenbar wurde, sandte er seinen Sohn. Durch die tiefe Erniedrigung unter das Gesetz und die Erfüllung des Gesetzes kann jetzt etwas ganz Ungeheuerliches passieren. Jesus steht auf einmal auf und sagt, den Alten ist gesagt worden, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, was ist das ungeheuerlich? Das würde nie ein Pharisäer auch nur gedacht haben. Ein Pharisäer beschränkte sich darauf zu sagen, das ist das Gesetz und das kann ich nur zitieren. Jesus erfüllte das Gesetz und konnte jetzt mit Autorität deutlich machen, was es wirklich bedeutet. Und in Matthäus Kapitel 5 kommt es nur 2-3 Mal vor, wo er sagt, den Alten ist gesagt worden. Oder im Gesetz steht geschrieben, ich aber sage euch, wenn das der Fall ist, dann bedeutet das, alle Gesetze im Alten Testament wird Jesus auf seine Weise dann auch benannt haben können. Und ich wünschte, ich wäre mit ihm zusammen und würde ihm alle diese Fragen stellen können. Jesus erhebt sich über das Gesetz, nachdem er sich dem Gesetz untergeordnet hatte, indem er zu seiner Auslegung wurde. Jesus submitted himself under the law to understand it, to fulfill it, and to be authorized what it really meant. So wie ich lebe, so wie ich handle an den Menschen, so wie ich mit den Zöllnern und Sündern zusammen esse und eine gute Zeit habe, so ist das Gesetz gemeint. So wie ich diese Ehebrecherin, die aus irgendwelchen Gründen gesündigt hat, begnade und ihr sage, gehe hinfort und sündige nicht mehr, so ist das Gesetz zu verstehen. Ich denke, damit kommen wir jetzt schon an den Schluss. Erste Johannes 5, Vers 3. Denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer. Ich habe hier an dieser Stelle schon einige Male gesagt, wie ich in meinem Leben mir viel Stress gemacht habe. Wie ich Zeiten hatte, wo ich meinte, ich muss viel mehr beten und abends dann mich hingekniet habe im Wohnzimmer bei meinen Eltern und gebetet habe und irgendwann aufwachte, eingeschlafen bin und traurig war, Wieland, du hast deine Stunde Gebet nicht durchgehalten und so weiter. Ich sage nicht, dass wir uns nie anstrengen sollten. Ganz einfaches Beispiel. Okay, wenn zwei Menschen, ein Ehepaar, sich wirklich liebt, ja, dann wird man in der Liebe und durch die Liebe viele Dinge leicht tun können. Dann ist es nicht schwer, einen Blumenstrauß zu schenken oder pünktlich zu Hause zu sein oder irgendwelche Dinge zu tun, die mein Partner gerne möchte. Aber es gibt Zeiten, wo es auch schwer ist, stimmt's? Es ist nicht immer nur einfach. Und so ist es mit Gott. Es wird Dinge geben, auch wenn die Gebote nicht schwer sind. Es gibt Momente, wo wir sagen, wie soll ich das jetzt schaffen? Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Aber dann ist schon die Gnade Gottes wieder da, die uns trägt und auffängt. Seine Gebote sind nicht schwer. Ich schließe ab mit zwei Versen aus dem zweiten Kapitel. Und zwar der 40. Vers in Luke Chapter 2, 40 and 52. Vers 40 und 52. Lass uns die noch lesen. Da heißt es, der Knabe, Vers 40, wuchs heran und wurde kräftig und mit Weisheit erfüllt, und Gnade Gottes war über ihm. Vers 52. Jesus nahm zu an Weisheit, an Größe und Gnade bei Gott und den Menschen. Das ist das Geheimnis. Die Gebote Gottes im Alten und Neuen Testament sind Gnade, sind gnädige Anweisungen. Sind gnädige Anweisungen zum Umgang miteinander. Darum belügt euch nicht, sondern nehmt einander an. Das sind gnädige Anweisungen. Das sind keine schweren Lasten, die uns aufgelegt sind. Und wie können wir diese Lasten tragen? Indem wir in der Gnade leben. Nicht im Gesetz leben, sondern in der Gnade leben. Wer in der Gnade lebt, kann auch Lasten tragen. Wer Lasten aber immer nur tragen möchte, schafft es nicht und schafft es auch nicht, in der Gnade zu leben. Und ich denke, das war das Geheimnis. Jesus entdeckte in seinem himmlischen Vater: Vater, du bist ein Gott der Gnade. Du bist ein Gott der Menschenfreundlichkeit. Du bist ein Gott der Hilfe. Wenn wir im kommenden Jahr die Jahreslosung haben, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, dann führt uns das auch dahin. Denn er ist unser Glück, das war die Jahreslosung in diesem Jahr. Vater, du bist mein Glück. In Gott zu sein ist mein Glück. Und das gibt uns die Kraft, einander anzunehmen. Amen.